Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zum Ungarn Grand Prix und ja, etwas ungewohnt dieses Mal knapp eine Woche nach dem Rennwochenende, aber wir wollten euch nicht in die Silly Season gehen lassen ohne eine Folge dazu von uns und später haben wir auch noch eine kleine Ankündigung, was uns zum nächsten Rennen in Zandvoort erwartet, aber wir gehen ja auch erstmal direkt rein, Thema Ungarn, alles was so war, die sportliche Analyse und ich würde sagen, wir fangen mal wieder an mit einer altbewährten Frage, die wir auch länger nicht hatten. Marc, Stimmt. Wie hast du das Ganze verfolgt?
Ich habe tatsächlich alles diesmal nachgeholt, was die ganzen freien Trainings anging, die konnte ich nicht live sehen, aber Qualifying habe ich dann live geschaut und Rennen auch mit ein paar Freunden live geschaut. Ganz klassisches Formel-1-Wochenende für mich. Und bei dir?
Das Rennen hatte ich live gesehen und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das Qualifying verfolgt habe. Ich war auf jeden Fall irgendwie unterwegs und hatte mir das dann aufgenommen und später dann so ein bisschen die Zusammenfassung geguckt von dem Ganzen. Aber ja, grundsätzlich Ungarn hatte man ja auch ein bisschen wieder was umgebaut. Deswegen wollte ich eigentlich auch so ein bisschen Vorberichte schauen, wie das jetzt so aussieht, weil wir ja auch selber mal live vor Ort da waren. Ne? Hab's aber leider nicht geschafft. Werde ich vielleicht demnächst noch mal ein bisschen nachholen mit Bildern, weil ich das dann immer ganz spannend finde. Aber man hat ja auch ganz gut was dort investiert. Und ja, Ungarn auch eigentlich immer eine relativ beliebte Station in der Formel 1 und ja, wie ich finde, auch manchmal so ein bisschen unterschätzt, weil es dann doch eine sehr anspruchsvolle Strecke ist, fahrerisch habe ich da nochmal ein anderes Auge natürlich dann drauf, aber auch so vom Entertainment-Faktor durch die lange Gerade am Anfang und so, ja, so ein paar Stellen wie vor der Schikane gibt's dann doch immer mal ganz spannende Momente und von daher freue ich mich da auch immer durchaus auf Ungarn, ja. Und wir gehen direkt in die sportliche Analyse hier rein und ja, es ist wie so oft die Saison mal wieder ein McLaren-Doppelsieg.
Ja.
Und
ja,
diesmal in der Reihenfolge Norris vor Piastri.
Mhm.
War aber doch ein, ja, wie ich finde, spannender Weg dorthin. Ja, zunächst ist man auch diesmal nicht von Platz 1 gestartet, da kommen wir später noch zu. Aber Piastri zunächst im Qualifying ganz knapp vor Lando Norris, also die beiden natürlich unfassbar knapp auseinander, also das war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ja, im Rennen selbst hat das Ganze dann so ein bisschen die Strategie entschieden, denn Lando Norris war auf einer Ein-Stop-Strategie und Oscar Piastri auf einer Zwei-Stop-Strategie. Erstmal, wie bewertest du das? Hat da einfach so das Team rund um Lando Norris auf die bessere Strategie gesetzt?
Also am Ende schon, würde ich sagen, aber ich glaube, Lando Norris hat das auch einfach gut hinbekommen, dass die Reifen halten, weil alle anderen waren sehr am Struggeln damit und er halt nicht. Von daher muss man da, glaube ich, auch ihm ein bisschen die Props geben und nicht einfach das auf eine bessere Strategie schieben, denn ja, also ich meine, Piastri hätte Alter auch auf einen Stop gehen können. Piastri hatte am Funk auch gesagt, er will alles, um gegen Lando zu covern und nicht gegen, zu dem Zeitpunkt dachte man noch, Charles Leclerc fährt um den Sieg mit. Deswegen hat er ja gesagt, die Strategie soll darauf ausgelegt sein, Lando zu schlagen, alles andere ist ihm egal und war sie eigentlich auch, aber Lando hat einfach aus seiner Strategie das Beste gemacht und ja, hat sich den Sieg einfach hart verdient, würde ich mal sagen. Und von daher würde ich nicht mal sagen, dass es unbedingt die bessere Strategie war. Lando hat einfach die Strategie besser umgesetzt. Muss man hier ganz klar so sagen einfach.
Ich sehe es auch so, dass Lando wirklich viel dafür getan hat. Gutes Reifenmanagement bei dem Ganzen. Und trotzdem Es war halt wirklich so, man konnte sagen, beide Strategien, ob einer oder zwei Boxstops, beide konnten hier zum Sieg führen, finde ich. Und auch Piastri, dem kann ich gar nichts vorwerfen. Der ist wirklich super gefahren. Und Norris halt hat das sehr klug gemacht, hat am Ende die Angriffe abgewehrt. Und ja, diese eine Szene noch am Ende, wo Piastri, bremsen musste, also da hatte ich schon ein bisschen gezittert. Hätte ja auch gut sein können, dass die sich da gegenseitig raushauen.
Oh ja.
Gut, für Piastri wäre es ein Punktevorteil gewesen. Aber man weiß ja auch nicht, was daraus entstanden wäre dann.
Ja, aber das hätte eine Strafe von der FIA auch nach sich gezogen, denke ich mal.
Und ja, dann natürlich noch, hat er gerade so noch reagiert. Und am Boxenfunk hat man ihn ja auch ein bisschen dran erinnert, was es Racing ist.
Ne? Ja.
Und hat man noch so ein bisschen ihn auch gekitzelt. Aber ich sag mal so, ja, McLaren kann top zufrieden damit sein. Und ich fand auch die Reaktion in der Boxengasse sehr witzig. Denn ich habe da einen wirklich herzhaft lachenden Renningenieur oder wer das war, oder von der Boxencrew gesehen nach der ganzen Szene. Und ja, wo es gut gegangen ist, konnte man natürlich drüber lachen.
Genau. Also ich glaube, das war ziemlich nah an Super-GAU für McLaren, sage ich mal, wenn die sich da wirklich berührt hätten und am besten noch beide DNF dadurch. Ich glaube, da wäre die Stimmung ganz anders gewesen. Und muss man halt auch sagen, ne, da war ein bisschen riskant von Piastri, ne? Also wäre 100% seine Schuld gewesen.
Ja.
Aber gut, es ist nichts passiert, von daher brauchen wir hier nicht über Schuld reden. Und am Ende bist du ein Rennfahrer und willst dann ans Limit gehen. Das hat er versucht. Er kämpft natürlich um Sieg und auch um die Weltmeisterschaft. Denn ich glaube, das sollte jetzt zur Sommerpause klar sein, dass einer von den beiden der Fahrer-Weltmeister sein wird am Ende des Jahres.
Da kann man ja auch von ausgehen.
Ja, also gerade jetzt, wenn man schaut, wo Max Verstappen jetzt auch gerade in Ungarn war, er wäre der Einzige, wo ich sagen würde, also er ist noch am nächsten dran, aber auch nur aufgrund seiner individuellen Klasse und nicht aufgrund seines Autos. Da sieht man, wie schlecht der Red Bull aktuell ist. Das funktioniert nicht, gerade weil McLaren auch auf jeder Strecke um den Sieg fährt und der Red Bull ab und zu mal vorne mitfahren kann. Von daher, einer von den beiden wird unser Fahrerweltmeister werden. Das ist jetzt das Duell, auf das wir uns einschießen können für den Rest der Saison.
Ich bin nicht ganz sicher, ich meine 9 Punkte auseinander in der Fahrerwertung, aber das ist halt wirklich ein knallhartes Kopf-an-Kopf-Rennen hier und ich freue mich schon richtig, wenn es da weitergeht bei beiden. Aktuell glaube ich, es gibt einen Fahrer, dem wir es ein bisschen mehr gönnen, einfach aus persönlicher Sympathie und man muss halt auch sagen, nächstes Jahr neue Fahrzeuggeneration, vielleicht ist es auch die letzte Chance für jeden beider Fahrer, Weltmeister zu werden, man weiß es nicht. Von daher, jetzt geht es da wirklich um alles und ich glaube auch, wenn es gegen Ende der Saison geht, wird da mal nicht so hart gebremst oder wird dann auch nochmal mehr Risiko gegangen. Und letzten Endes ist ja das, was wir sehen wollen. Von daher freue ich mich da drauf auf dieses Duell. Und wie ich finde, wer sich auch durchaus freuen kann über sein Podium im Rennen, ist George Russell.
Ja.
Habe ich so stark gar nicht erwartet, Mercedes. Zumindest in einem Fahrzeug im Qualifying auch schon Platz 4. Nur ein halbes Zehntel hinter der Spitze. Also auch wirklich eine gute Runde gefahren. Und im Rennen dann wirklich sehr, sehr starkes Rennen. Überhaupt Russell, sagen wir ja schon oft in der Saison, so ein bisschen underrated, weil er wirklich aus dem Mercedes sehr viel rausholt. Jetzt ist er auch mal wieder auf dem Podium gelandet nach einer kleinen Durststrecke generell von Mercedes. Zumindest er hat hier wieder die Kurve bekommen. Und wie ich finde, es war ja auch sogar dann relativ klar für Charles Leclerc, ne? Vom Abstand her, also bei Ferrari ging ja dann auch nicht mehr viel. Und es gab doch dieses eine kleine Duell mit Alonso, wo es auch eine kleine Berührung gab. So ein Tacken am Frontflügel vorne rechts bei George. Aber da ist ja dann auch nichts passiert, was jetzt auch nichts Schlimmes war mit irgendeiner Strafe oder so.
Aber das mit Charles Leclerc, da gab es ja eine Strafe.
Da gab es eine, stimmt, richtig.
Ja, da gab es dann eine für Charles Leclerc. Ja. Das war ein bisschen haariger, fand ich. Fast. Also Gerade dann, als das dann, das ja quasi zweimal hintereinander passiert, dass Charles Leclerc da, beim ersten Mal sage ich noch, okay, das ging noch klar. Beim zweiten Mal war es schon sehr...
Hat zwei Runden direkt hintereinander gemacht, ne, glaube ich.
Ja, genau. Also beim zweiten Mal war es schon sehr moving under braking und da gab es dann auch ja eine Strafe für. Von daher, da war Russell ja auch sehr, sehr klar am Team Radio. Er hatte am Ende auch recht, muss man ja auch sagen. Ja, ja, deswegen, aber da hat Charles Leclerc so, ich glaube, er war frustriert auch, weil er ja dann, wie sich am Ende rausgestellt hat, war es ja, glaube ich, Schaden am Auto irgendwie am Unterboden und deswegen ging dann nichts mehr. Ja, also da dachte man am Anfang, vielleicht kann man hier um den Sieg mitfahren und dann reicht es am Ende nicht mal für ein Podium. Das ist ja fast schon symptomatisch für Ferrari, wenn man würden böse Zungen behaupten. Ferrari. Aber ja.
Kommen wir gleich. Wir müssen nämlich noch einen zwischenschieben, nämlich. Und ich glaube, die Rookies können wir ein bisschen näher beleuchten. Könnten am Ende ja sagen, wer unser Top-Rookie der Saisonhälfte ist bis zur Silly Season, weil jetzt die große Pause ansteht. Und ja, Kimi Antonelli Qualifying Platz 15. Und im Rennen, ja, hat einen Punkt geholt mit Platz 10. Wurde auf Sky auch gelobt dafür. Ich muss aber ehrlich sagen, klar, schlechter Startplatz, ne, dann noch einen Punkt geholt, das muss man ihm anrechnen. Aber dennoch finde ich das auch so allgemein auf die letzten Wochen bezogen ein bisschen wenig. Ich nehme Luki dann immer in Schutz. Natürlich, so eine kleine Durchstrecke ist auch wirklich mal kein Problem. Aber ja, es sind schon enorme Punkte, die Mercedes auch, finde ich, mit seinem zweiten Fahrer liegen lässt. Trotzdem ist es auch was man, denke ich, einkalkulieren haben sollte.
Ja, genau, also ich glaube auch, ne, mit Kimi Antonelli, das war ja ein riesen Gamble quasi, einen Fahrer so jung schon in die Formel 1 zu holen. Ich denke mal, da wird man das mitkalkuliert haben und jetzt hat er direkt am Anfang der Saison so krass performt, dass man jetzt so hohe Erwartungen hat und deswegen wirkt das jetzt so die letzten Wochen immer enttäuschend. Was es sicherlich auch ein Stück weit ist für ihn, ne, weil ja der Anfang der Saison so gut lief, aber würde ich auch sagen, er ist ein Rookie, ne? Er hat sein Hoch gehabt, jetzt hat er so ein bisschen eine Tiefphase. Für ihn kommt der Summer Break jetzt ganz gelegen, ne? Ein bisschen resetten, ein bisschen wieder runterkommen, ein bisschen reflektieren. Und dann in die zweite Saisonhälfte, auch wenn natürlich jetzt schon mehr als die Hälfte der Rennen rum sind, aber quasi in die zweite Saisonhälfte reinstarten und wieder oben angreifen, hoffentlich. Aber er hat schon viel erreicht diese Saison, deswegen mache ich mir bei Antonelli nicht wirklich Gedanken, muss ich sagen.
Ich meine, die Erfahrung, die er jetzt diese Saison so jung sammelt, können ja auch später mal wirklich Gold wert sein.
Von daher, wie bei Verstappen am Anfang, ne?
Ja, Max Verstappen ist im ja Toro Rosso. Einer, der auch nicht immer, über den auch nicht immer dann positiv berichtet worden ist, der auch selber Fehler gemacht hat, ne? Was eben auch der fehlenden Erfahrung auch zuzuschreiben ist, ne?
Ja.
Und deswegen, Antonelli ist einer, der muss eben auch noch sehr viel lernen. Und von daher liest sich die Punkteausbeute doch gar nicht mal so schlecht. Und ja, hast eben schon angesprochen, jetzt Ferrari, Charles Leclerc. Sensationelle Pole, mit der er selber nicht so ganz gerechnet hat. Klang am Boxfunk auch so leicht überrascht. So kam es mir zumindest vor.
Ja, und auch in den Interviews danach hat er gesagt, heute verstehe ich gar nichts mehr. So, der konnte echt gar nicht begreifen, warum er auf Pole stand.
Aber ist stark gefahren im Qualifying, muss man wirklich sagen. Und ja,
im ersten Stint im Rennen würde ich auch noch das weiterführen, würde ich auch sagen.
Im ersten Stint, genau. Und da war wieder die Situation, war auch wieder am Boxenfunk gewesen, wo Leclerc ja dem Team Vorwürfe gemacht hat, dass er ja wohl schon vorher gecallt hätte, was passieren wird, wenn man möglicherweise die und die Strategie fährt. Und dann hat man es wohl doch gemacht, hätte ihn warnen müssen oder wie auch immer. Man weiß nicht ganz genau, aber da war er sehr sauer und hat auch mit diesem Downfall eigentlich dann gerechnet in der zweiten Rennhälfte, dass es nach hinten geht, so klang es zumindest durch. Und ja, am Ende 42 Sekunden hinter dem ersten, wo man eigentlich noch gedacht hat, bis zu den ersten Stops, der kann hier richtig was holen.
Ja.
Das ist dann schon für ihn auch mehr als enttäuschend, ne?
Ja, ich glaube auch. Also, Genau, es war, sag ich mal, von der vom Strategie-Call her war es gar nicht schlecht bei Ferrari, weil sie haben ja im ersten Boxenstopp-Fenster auch gegen Piastri das Ganze gecovert gehabt, also er ist vor Piastri sogar geblieben. Mhm. Ich meine aber, dass es wieder irgendwas mit der Fahrzeughöhe zu tun hat. Es gab natürlich viele Gerüchte danach im Rennen. So genau, man wird es natürlich nie erfahren, weil Ferrari wird jetzt natürlich nicht nach außen kommunizieren, was das Problem war. Was viele vermutet haben, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass das mit der Ride Height, also wie hoch das Auto eingestellt ist, zu tun hatte. Dass wieder dieses Plank Wear heißt das im Englischen, wo die Ferraris schon mal disqualifiziert wurden, für, weil sich das zu sehr abgenutzt hat am Unterboden. Dass sie das Auto und den Reifendruck ein bisschen erhöhen mussten und das Auto quasi dadurch höher war, damit das nicht wieder passiert oder so, dass sie das halt geändert haben beim Boxenstopp und dass deshalb dann der Ferrari gar nicht mehr lief in der zweiten Hälfte des Rennens. Man kann am Ende nur vermuten, Charles Leclerc hat während dem Rennen, hat er gemeint, er hat das kommen sehen und so, und es war dann aber doch, also ich hatte dann auch irgendwie gelesen, dass er dann nach dem Rennen aber doch zurückrudern musste, weil es doch was anderes war und so. Also es war jetzt auch nicht so, dass Charles Leclerc einfach recht hatte und sein Team verkackt hat, sondern er hatte halt nicht alle Infos. Und ja, aber auf jeden Fall sehr enttäuschend für Ferrari. Es spricht auch ein bisschen sinnbildlich für die ganze Saison, finde ich, ne? Weil man denkt immer so, ah ja, jetzt kommt ein Update, jetzt sind wir vielleicht doch wieder vorne mit dabei, und dann kommt doch wieder die Enttäuschung, wie jetzt. Keine Ahnung, dann kommt so eine Überraschung, so eine Pole aus dem Nichts, und ja, dann wird man im Rennen doch wieder enttäuscht. Ja, es ist hart aktuell, und Charles Leclerc holt ja sogar noch das Beste raus für seinen Teamkollegen Lewis Hamilton.
Die Enttäuschung, die kommt da jetzt eigentlich noch bei Ferrari.
Genau, ja.
Und Hamilton war ja auch am Boxenfunk sehr erbost schon nach dem Qualifying, Platz 12. Und ja, irgendwie so kam mir das so ein bisschen kapitulierend vor, so nach so hoffnungslos von ihm. Ne? Also das hat er mir auch schon ein bisschen leid getan irgendwie. So dieses, ach, immer wieder, so, ne, so nach dem Motto, sinngemäß. Und ja, im Rennen dann, Platz 12 gestartet, im Rennen dann 12. Einer ist noch ausgefallen. Ja, letzten Endes eine Position sogar verloren. Also, ja. Habe ich ein großes Fragezeichen, ehrlich, über dem Kopf bei Lewis Hamilton,
was da aktuell
los ist. Der hat wirklich, ich habe eigentlich zwischendurch gedacht, in der Saison, jetzt hat er so einen Turnaround geschafft, war ja auch teilweise dann mit auf Leclerc-Niveau, sag ich mal, hatten auch mal kurz Zeit geschlagen, aber aktuell ist das so ein bisschen demütigend auch für ihn. Hamilton war ja auch oft die Diskussion, natürlich auch Ralf Schumacher wieder voran. Der hat kein Auto von Hamilton geschätzt, der hat ja gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass Lewis Hamilton auch die Saison oder nach der Saison aufgeben könnte, quasi aus der Formel 1 aussteigt. Ne? Und ich sehe es aber so ein bisschen so an Lewis Hamiltons Sicht, ich muss mir auf jeden Fall die nächste Fahrzeuggeneration angucken, ne? Weil das kann ja ein richtiger Turnaround sein. Vielleicht stellt ja Ferrari wirklich ein weltmeisterfähiges Auto dahin und dann ist ein Lewis Hamilton, glaube ich, auch wieder Feuer und Flamme. Und man darf auch nicht vergessen, er hat ja jetzt auch, bringt ja auch Feedback rein in die Entwicklung und wer weiß, welche Rolle er dann auch spielt. Also von daher kann es ja auch sein, dass er die Hoffnung dann auf die nächste Saison hat. Also deswegen. Genau.
Ich denke auch. Also aktuell wirkt er zwar so ein bisschen wie ein gebrochener Mann immer auf den Interviews. Aber genau das, was du gesagt hast. Es wäre ja dumm. Ohne zu wissen, wie das Grid nächste Saison aussieht, wo Ferrari da ist. Vielleicht fahren die wirklich ganz vorne mit. Vielleicht haben die irgendwas geschafft, dass sie das beste Auto sind, so, und dann muss er nur seinen Teamkollegen schlagen und schon ist er Weltmeister. Mhm. Also klingt jetzt natürlich einfach, ist es dann am Ende nicht, aber das ist quasi, deswegen, also man muss zumindest gucken, wenn die Karten neu gemischt werden, wie es denn aussieht nächste Saison. Da muss man zumindest eine Saison muss man das mitmachen. Das glaube ich nicht, dass er da vorher aufgeben wird. Wenn dann noch so eine Saison kommt, wie sie aktuell jetzt läuft, dann reden wir über was ganz anderes, glaube ich. Dann könnte ich es mir vorstellen, gerade wie er jetzt so gewirkt hat. Aber Nee, also ich sehe wirklich eigentlich keine Option, in der Lewis Hamilton nicht die nächste Saison noch bei Ferrari fährt. Und ganz
auf
ehrlich,
Ferrari wird da auch keinen Schlussstrich irgendwie ziehen, ja, durch irgendwas, ich Klausel oder so, weil da wäre man ja auch blöd. Ein Star wie Lewis Hamilton, wenn du den hast. Na, ja, das also ist deswegen, den musst du auch. Ja, den musst du auch mal ein bisschen so, was weiß ich, so ein bisschen auch gut zureden, motivieren, Hamilton so ein bisschen, bisschen weicher anpacken, so nach dem Motto, ne, dass er so, er braucht das, glaube ich, so ein bisschen, ne, und du musst einfach hinter dem stehen, und ich gehe eigentlich schon von aus, dass Hamilton da, so die Saison, die jetzt irgendwie zu Ende kriegen und alle Hoffnung dann auf die kommende Saison, und ja, vielleicht ist ja trotzdem die Saison dann noch ein bisschen mal ein Überraschungsergebnis möglich, habe ich auch noch so auf der Agenda, dass er da noch was holen wird, glaube ich.
Ja, ich denke auch. Also ich hoffe jetzt, die Formel 1 ist immer besser, wenn Ferrari gut ist irgendwie. Das ist so eine Faustregel, die ich auch für mich habe. Von daher, ich hoffe einfach, dass Ferrari, weil diese Saison wird das jetzt nichts mehr vorne anzugreifen, glaube ich, dass Ferrari für nächste Saison vorne mitfährt. Gut, ich meine, sie sind Zweiter in der Konstrukteurs-WM, ne? Muss man ja, auch also sagen.
Deswegen, ne? Wenn man das jetzt erreicht, auch nicht furchtbar, ist das ja trotzdem in Ordnung. Ja,
ja, deswegen, also es ist ja da bei Red Bull nur ein Fahrer-Squad und bei Mercedes, wie wir auch schon gesagt haben, durch Antonelli hier und da auch noch Punkte liegen gelassen werden. Sieht es für Ferrari da bis jetzt ganz gut aus auf dem zweiten Rang. Ja, deswegen die Saison zu Ende bringen, gucken, was nächste Saison geht. Ja, aber ich glaube, für Ferrari kommt die Sommerpause für beide Fahrer jetzt auch ganz gelegen, mal ein bisschen abschalten, ein bisschen, ja, auch wieder alles resetten und dann in Sandford wieder angreifen.
Und jetzt kommen wir noch zu einem Team, wie ich finde, eines der Überraschungen des Wochenendes.
Ja.
Nämlich Aston Martin. Zunächst mit einem sehr starken Qualifying, Platz 5 Alonso und auch Lance direkt dahinter auf Platz 6. Die beiden sehr eng beieinander. In Q2 sogar Lance auf der 3 gewesen mit einer sehr, sehr schnellen Zeit. So kenne ich den Jungen fast gar nicht, dass er im Qualifying auch wirklich so konzentriert fährt. Und im Rennen dann beide, dass es da vielleicht auch mal ein bisschen nach hinten geht, ist ja durchaus mit zu rechnen gewesen, was der Aston dann auf die lange Distanz eben kann. Aber hier Platz 5 Alonso, Platz 7 Lance, ist auch ein Top-Ergebnis für das Team. Und ja, Alonso selber wusste nicht, warum sie so stark sind am Wochenende, hat er in einem Interview dann verlauten lassen. Aston so ein bisschen das Fragezeichen. Man weiß selber nicht so, wo die Ergebnisse manchmal herkommen, aber ich glaube, Ungarn, also das hat man gern mitgenommen, das Wochenende. Das war wirklich für das Team ein Top-Ergebnis, auch von beiden Fahrern. Sehr, sehr stark gefahren. Alonso auch schöne Fights geliefert, teilweise auf der Strecke. Also von daher kann man wirklich nur Lob finden für Aston Martin an diesem Wochenende.
Ja, also wirklich absolute Überraschung. Und ja, also man hat dann auch gesehen, das Auto hat wohl da einfach, das lief wohl an dem Wochenende wirklich einfach gut, weil beide Fahrer auch so performt haben. Und ich meine, mit Platz 5 und Platz 7 holt man dann auch 16 Punkte für das Team. Weil gerade so jetzt in diesen, sag ich mal, Mittelfeldpositionen oder in den Mittelfeldteams, da geht es ja dann schon eher um die Teamwertung als jetzt, weil ich glaube, ein Alonso, ob der jetzt 11. oder 13. der Fahrerwertung am Ende ist, das wird ihm egal sein. Ja. Aber in der Teamwertung geht es auch um Haufen Geld und das ist da ja alles relativ eng und 16 Punkte für so ein Mittelfeldteam ist schon gut was. Aston Martin hat damit jetzt bisher in der Saison 52. Das heißt, 16 ist da schon ein großer Teil von, der jetzt da am Wochenende geholt wurde. Kick Sauber ist nur ein Punkt hinter denen. Also die haben die jetzt quasi dadurch auch überholt. Und die Racing Bulls waren vor dem Wochenende auch noch vor Aston Martin. Das heißt, sie haben gleich zwei Plätze in den Konstrukteuren gut gemacht, sind 18 Punkte hinter Williams. Also ist auch nicht uneinholbar. Ja. Also ganz, ganz wichtige Punkte. Ganz, ganz wichtig. Von daher ist es absoluter Erfolg gewesen in Ungarn.
Absolut, also wirklich kann ich nur den Hut ziehen. Und ja, Top 5 machen wir immer im ersten Kapitel. Und da haben wir ja noch ein Team. Und ja, auch ein Team, wo man letzte Saison ja gar nicht gedacht hätte, dass wir dann die schon erwähnen. Und mal wieder Kick Sauber und hier mal wieder ein Lob für Gabriel Bortoleto mit Platz 6.
Ja, also
Platz
wirklich.
Platz 7 im Qualifying, auch schon ein überragendes Ergebnis für ihn. Also aktuell kann man den wirklich loben und ist jetzt auch wieder einer dieser Rookies, die wir ein bisschen näher betrachten können. Und da muss ich sagen, Bortoleto ist so einer der wenigen, die sich so Stück für Stück immer mehr entwickelt haben, immer mehr Leistung gebracht haben, auch immer mehr mit dem Auto zurechtgefunden haben. Und ich würde so weit gehen, dass ich sage, er ist aktuell der beste Rookie im Fahrerfeld.
Ja, also er hat auf jeden Fall so das größte Momentum, wie man so schön sagt, aktuell.
Moment, das beschreibt es ganz gut, ja.
Ja, also doch, muss ich zustimmen, ne? Der hat am Anfang wirklich seine Zeit gebraucht, aber auch bekommen, um sich ein bisschen zu entwickeln, reinzufinden in die Formel 1, in das Team. Ich glaube, ein Faktor wird auch sein, dass Sauber Upgrades gebracht hat, die einfach funktioniert haben in den letzten Rennwochenenden. Das heißt, das Auto hat einfach auch einen Schritt, auch im Vergleich zur Konkurrenz, einen Schritt nach vorne getan. Aber ja, man sieht auch, ich meine, man muss da dann immer gucken, wo landet der Teamkollege, ne? Hülkenberg auf 13 im Rennen,
ja.
Bortoleto auf 6 und wir wissen auch, Hülkenberg gestandener Fahrer, unendlich viel Erfahrung. Ja, an dem Wochenende war das war einfach Bortoletos Wochenende im Sauber. Vor allem, er hat es auch in Q3 geschafft, ne? Platz 7 im Qualifying, während Hülkenberg im Q1 schon ausgeschieden ist. Also, ja, also wirklich aktuell das Momentum komplett auf seiner Seite. Und der macht einen richtig guten Job.
Na und Hülkenberg ist so das Thema, seine ehemalige Stärke, das Qualifying, aktuell so ein bisschen seine Schwäche. Irgendwie funktioniert's dann nicht so. Ich habe auch das Gefühl, dass er seine schnellen Zeiten am Ende immer zu früh setzt. So kommt es mir zumindest vor und dann irgendwie nach hinten durchrutscht. Vielleicht sollte ihn man dann wirklich so mit den letzten Versuch mal geben. Dann kann er natürlich auch ein bisschen von den Bedingungen profitieren. Aber ja, ich meine, der Mann hat noch vor wenigen Wochen ein Podium geholt. Also ich glaube, dennoch ist man bei Sauber mit ihm hochzufrieden. Und im Rennen geht es ja auch immer wieder nach vorne für ihn. Da zeigt er ja auch, dass er es da eben in der Rennpace dann sehr gut hinbekommt. Dass man dann eben ja von Platz 19 stand, hier auf Platz 13 landet, ist ja dann doch ein gutes Ergebnis. Für Punkte hat es dann eben nicht gereicht, würde ich bei ihm jetzt aber auch nicht so wild sehen. Ich meine, ja, durch das Pech im Qualifying, wenn das weg ist, wenn er das in den Griff bekommt, glaube ich, ist das auch wieder ein regelmäßiger Kandidat für um die Punkteränge.
Ja, denke ich auch. Deswegen, ich glaube, Hülkenberg, der hatte sich eine verfrühte Sommerpause nach dem Podium verdient.
Auf jeden Fall.
Nennen wir es mal so. Das ist absolut okay. Ja, ich glaube auch, da kommt in der zweiten Saisonhälfte auch noch gut was an Punkten, denke ich mal.
Gehe ich auch von aus, ja. Dann würde ich sagen, mit diesen Worten sind wir fertig in diesem Kapitel. Und mit dem Bottom 5 geht's dann weiter in Kapitel 2 nach der Pause. Kapitel 2 der heutigen Folge zum Ungarn Grand Prix. Und wir gehen direkt wieder rein. Und ja, wie so oft sind wir immer noch in den Punkträngen und steigen hier ein mit Platz 8. Und den Racing Bulls und ja auch etwas, was sich die letzten Wochen etwas herauskristallisiert hat, nämlich ein Liam Lawson, der mal wieder abgeliefert hat, würde ich behaupten.
Ja.
Zunächst Platz 9 im Qualifying stark, Isaac Hadjar auch 10, auch eine starke Teamleistung im Qualifying und im Rennen dann Liam Lawson mit Platz 8 seinen Teamkollegen geschlagen, der hier 11. wird und ja, gehen wir direkt auch so ein bisschen rein in das Thema Liam Lawson, würde ich sagen. Wie ich finde, auch einer, du hast es ja eben schon gut beschrieben, der ein starkes Momentum hat. Das kann man bei ihm eigentlich auch sagen. Und ich hatte ihn ja innerlich schon so ein bisschen abgeschrieben, dass ich wirklich die Befürchtung hatte, die Saison wird das nichts mehr, Anfang der Saison diese zwei Rennen im Red Bull nur bekommen. Ja, ich will jetzt sagen, der Gescheiterte, aber dann direkt runterrasiert zu den Racing Bulls, hatte da auch Anlaufschwierigkeiten. Aber die letzten Wochen ist er wieder da und bringt beständige Leistungen. Ich glaube, sein viertes Mal in den Punkten jetzt. Und also von daher muss ich jetzt sagen, wirklich wieder mal Lob hier für Liam Lawson an der Stelle. Und zählt ja auch so ein bisschen zu den Rookies, weil es seine erste volle Saison ist.
Würde ich schon sagen, dass das, also ja, ich würde ihn schon als Rookie sagen.
Im Rookie-Klassement wird er ja auch immer mit angezeigt und ja, würde ich behaupten, ist da aktuell so mit Hadža so fast so auf einem Level.
Ja.
Nachdem Hadža am Anfang stärker war.
Ja, genau. Also würde ich auch sagen. Ich meine, der aktuelle Fahrers-WM spiegelt das auch wieder. Ich habe gerade mal geguckt. Mhm. Hadža führt da noch knapp, aber der hat 22 Punkte und Liam Lawson 20. Also,
Das ist wirklich gut.
Ja, genau. Also deswegen würde ich auch sagen, Liam Lawson auch gerade. So ein bisschen wie Bortoleto. Am Anfang hat er einfach seine Zeit gebraucht. Diese kurze Episode im Red Bull, das wird ihm nicht gut getan haben. Dann musste er sich auch im Racing Bull erstmal reinfinden. Aber jetzt fühlt sich das so an, als ob er im Team angekommen ist und holt gut Punkte. Ja, und hat jetzt die Lücke zu Hadža in der WM fast geschlossen. Von daher, ja, auch in Ungarn wieder Respekt, ne? Auch vor Max Verstappen das Rennen beendet, ne?
Ja.
Ist auch noch so ein Ding.
Der Stärkste aus dem Hause Red Bull.
Genau, ja. Also, das kann man auch nicht oft sagen. Von daher, für Liam Lawson, gutes Wochenende. Und Hadža hat jetzt auch kein schlechtes Wochenende. Platz 11 ist natürlich unglücklich.
Auf keinen Fall, ja.
Hadža hat jetzt auch so ein bisschen, am Schwächeln immer mal, aber. Ja, ich glaube, bei ihm war es auch so, dass er von Anfang an relativ gut performt hat und ja, es jetzt so ein bisschen einen Durchhänger gibt, ähnlich zu Antonelli, aber auch er braucht sich, glaube ich, overall noch keine Gedanken machen. So. Und jetzt der 11. Platz war ja eigentlich auch wieder ganz gut, von daher.
Ich finde, ein 11. Platz im Racing Bull ist nochmal anders zu bewerten als ein 10. im Mercedes.
Genau, ja.
Und gerade, weil er ja auch auf einer ähnlichen Höhe fährt wie sein Teamkollege. Also von daher auch bei Hadža stark begonnen, Australien mal ausgeklammert, da konnte er nicht starten. Aber sonst stark angefangen, ein bisschen nachgelassen, aber dennoch wirklich, würde ich sagen, eine gelungene Rookie-Saison bisher von Isaac Hadža. Und würde ich auch sagen, bei den Racing Bulls sind wir erstmal durch und gehen direkt zum nächsten Team. Nämlich dem Großen aus dem Red Bull-Universum, nämlich den Red Bulls.
Ja.
Mit Max Verstappen auf Platz 9.
Ja, das ist hart, sage ich mal. Also das kam jetzt auch nicht durch irgendeine Kollision oder irgendwas, was passiert ist, sondern wirklich, die Strategie war natürlich schlecht, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Ja.
Aber auch mit einer besseren Strategie hätte er nicht das Podium angreifen können oder so. Das ist sehr ernüchternd irgendwie, ne? Weil wenn Max Verstappen nur auf 9 fährt, ohne dass was Größeres schiefgegangen ist, dann muss man sich wirklich fragen, wie gut das Auto dann am Ende wirklich ist. Ich meine, Yuki ist auf 17.
Ja,
wurde er auch in Belgien eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen Aufwärtstrend gezeigt hatte, aber also in Ungarn, das Auto ging ja gar nicht. Also da lief ja nichts zusammen irgendwie. Deswegen, bei Red Bull, da werden harte Zeiten auf sie zukommen, auch wenn Max Verstappen jetzt verlängert hat für nächstes Jahr noch.
Genau, jetzt ist es ja wirklich offiziell. Letztes Mal hatten wir das quasi, als frische Meldung, ne, aber jetzt wurden dann auch die offiziellen Statements eben rausgegeben. Und, aber auch in Max muss man auch mal kurz bewerten, seine Situation. Immer mit diesen Wechselgerüchten letzten Endes, der guckt sich auch 2026 mal die neue Fahrzeuggeneration an und wenn er dann plötzlich auf dem Markt ist, da werden sich andere Teams die Hände reiben nach ihm.
Ja.
Also ich glaube, er hat da überhaupt gar kein Problem mit, guckt sich das nächste Jahr an, in der Hoffnung eben, dass man bei Red Bull was Gutes entwickelt und wenn es dann eben nicht klappt, na,
eben.
Ich glaube, der kann ohne Probleme zu einem Weltmeisterteam wechseln.
Ich glaube auch, am Ende ist die Formel 1 ein Geschäft. Es ist quasi ein offenes Geheimnis, dass jeder, der mit der Formel 1 zu tun hat, aktuell weiß, dass Max Verstappen der beste Fahrer der Welt ist. Und ich glaube, bei allen Teams ist es ganz klar, dass sie ihn nehmen würden, von heute auf morgen. So, bei McLaren ist jetzt das einzige Team, wo ich sage, weiß ich nicht, ob direkt so, aber am Ende ist ja auch ein Zac Brown, stimmt,
das ist so
ein Geschäftsmann so, und klar, das wäre jetzt natürlich ein hartes Ding, einen der beiden Fahrer zu entlassen. Aber ja, also ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen, würde sagen, dass auch bei McLaren würde man irgendwie einen Platz frei machen können, wenn Max Verstappen sagen würde, er unterschreibt da. Und bei jedem anderen Team steht es, glaube ich, außer Frage. Deswegen bei Ferrari, wobei es halt für ihn keinen Grund gibt, da aktuell hinzuwechseln, aber auch bei Mercedes, weil das waren ja die Gerüchte, da wäre immer ein Platz direkt frei für Max Verstappen. Von daher hat er, glaube ich, die komfortable Position, wie du schon sagst. Er bleibt jetzt bei Red Bull, guckt sich 2026 mal an. Und dann schaut er einfach, was seine besten Optionen sind. Und ich bin ehrlich, ich würde es genauso machen, wie er es jetzt gemacht hat. So, weil, keine Ahnung, vielleicht klappt es bei Red Bull 2026. Und warum sollte man dann Team wechseln oder irgendwas? Warum sollte man dann irgendwie Risiko gehen oder irgendwas? Ja. Weil aktuell kann niemand sagen, wer 26 das beste Auto haben wird. Keiner weiß es, also bleibt man erstmal bei dem Team, was man schon kennt, weil vielleicht hat das beste Auto und dann läuft ja alles wie geschmiert.
Ja. Zu Max gibt es noch eine Sache, auch bezüglich des Rennens. Da gab es ja eine Szene auch mit Lewis Hamilton. Da hast du noch Infos, da gab es ja wohl noch Untersuchungen.
Ja, genau, da war ja einmal die Situation, wo, ja, also ich fand es jetzt gar nicht so krass, wo Max Lewis überholt hatte, wo Lewis dann auch so ein bisschen eine Linie außen gewählt hat, wo er dann auch von der Strecke gegangen ist, um quasi eine Kollision zu verhindern, wie dann gesagt wurde. Max war nicht auf der Höhe von Lewis, aber andererseits war es halt auch so, ja, es war nicht am Scheitelpunkt oder irgendwas, also Lewis hat nicht versucht, auf der Strecke zu bleiben. Es war für mich nicht so dramatisch. Mich hat so ein bisschen gewundert, dass ja bei den Kommentatoren, auch bei F1 TV, dann so, ah ja, muss eine Strafe geben und so. Habe ich nicht so gesehen, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser, was ja auch schon immer meint, dieser britische Bias in der Formel 1, so, gerade wenn es dann Lewis gegen Max ist.
Stimmt.
Deswegen, also ich habe da keine Strafe gesehen, bin ich ehrlich. Ich finde es okay, dass das untersucht wurde. Es war eine Aktion, wo ich sage, okay, kann man schon mal nochmal genauer hingucken.
Ja, untersuchen ist ja immer in Ordnung.
Genau. Sag ich mal. Also es war jetzt nicht so, dass du da auf den ersten Blick hast es angeguckt, hast gesagt, ah nee, ist keine Strafe, sondern schon okay, dass man sich's genauer anguckt. Gab am Ende auch keine Strafe, von daher, da gehe ich voll d'accord mit. Hätte mich auch gewundert, wenn es eine Strafe gegeben hätte, um ehrlich zu sein. Wurde halt nach dem Rennen besprochen, wahrscheinlich, weil man halt mit beiden Fahrern sprechen wollte dazu. Da ist das Interessante, da ist Lewis Hamilton nicht aufgetaucht. Also Lewis Hamilton hat abgelehnt, mit den Stewards zu sprechen. Wahrscheinlich, dann war klar, dass man Max da keine Strafe geben kann, glaube ich, wenn Lewis sich nicht mal die Mühe macht, da hinzugehen. Das spiegelt aber auch so ein bisschen seine Stimmung an dem Wochenende wieder. Ja. Für ihn ging es ja auch um nichts. Er bekommt da nichts von, wenn Max eine Strafe kriegt. So auch für Max, die Strafe hätte nichts an der Position geändert. Von daher ging es da mehr um halt die Punkte auf der Superlizenz, ne? Das ist für Max ja so ein Ding, ne? Da
stimmt, das war ja der Punkt.
Genau, das hätte halt blöd sein können, aber Max hat halt auch gesagt, keine Ahnung, Lewis hat so früh angefangen, Platz zu machen, nach dem Motto, wenn er versucht hätte, auf der Strecke zu bleiben, das war seine Argumentation, hätte Max ihm auch noch mehr Platz geben können. Nur Lewis hat halt direkt gesehen, ah, da ist Max, oh, ich fahre von der Strecke, so nach dem Motto. Und dann hat Max gesagt, ja, dann bin ich die Kurve halt normal gefahren, so, dann muss ich ja keinen Platz für ein anderes Auto lassen, so. Genau. Und das war auch so ein bisschen mein Eindruck. Das ist so früh, bei der Einfahrt in der Kurve hat Lewis quasi schon entschieden, ich gehe über die Streckenlimits und fahre von der Strecke, um hier eine Kollision zu vermeiden.
Genau. Einfach komplett auf Sicherheit gegangen.
Genau, und das ist halt,
ohne dass es jetzt so unbedingt nötig war, aber einfach,
genau, dann könnte man ja
gar kein Risiko entstehen.
Genau, da war das Überholmanöver war noch nicht gar nicht so richtig angesetzt, fand ich. Also es war so ein bisschen, weil wenn das jetzt anfängt, Strafen zu geben, dann könnte man ja immer, der will mich überholen, dann fahre ich mal aus sicherheitshalber von der Strecke runter, richtig, und schon gibt's eine Strafe oder man muss die Position zurückgeben. Deswegen, das fände ich halt auch falsch. Du weißt nicht, wie es ausgegangen wäre, hätte Lewis Hamilton versucht, auf der Strecke zu bleiben. Max Verstappen, das sah aus, als ob er alles unter Kontrolle hatte. Der hätte ihm auch Platz lassen können, meiner Meinung nach. Von daher, absolut richtig, keine Strafe zu geben. Gab ein bisschen Aufregung da drumherum und so. Ich glaube, viele, wieder in den britischen Medien war dann viel, ah, warum kriegt Verstappen keine Strafe und so.
Ja, das finde ich auch vollkommen
Quatsch, richtig. Ja.
Bei Sky ist man tatsächlich auch sehr ruhig geblieben. Auch Ralf Schumacher hatte ja sowas gesagt, ja, nee, schlau von Max, dass er da ein Überraschungsmanöver macht und dann eben Hamilton dazu zwingt, quasi diesen Weg zu nehmen. Also von daher, ja, ich hab das auch überhaupt nicht wild gesehen, das Ganze. Und ja.
Ich glaube, er hat ihn halt
Max
wirklich...
Max wird ja wirklich sehr extrem diskutiert die letzten Wochen. Haben wir ja auch mit jemanden, der uns zuhört, auch mal E-Mail-Verkehr gehabt quasi und was auch sehr spannend war, weil Max ja wirklich sehr kritisch gesehen wird teilweise, aber in der Situation, also da kann ich ja wirklich, nee. Untersuchen, wie gesagt, ist okay, aber sonst, nee. Also war das vollkommen in Ordnung.
Eben, sehe ich auch so, das ist, ja, also wirklich, da braucht man sich nicht drüber aufregen. Und das ist so ein bisschen, ja, dieser britische Bias, den es immer noch so gibt in der Formel 1, weil die hauptsächliche Medienberichterstattung auch so die britischen Medien sind und alles. Aber ja, ich denke mal, die Stewards haben da richtig entschieden. Und Lewis hat da ja auch keine Strafe gefordert oder ähnliches. Also ich denke mal, das werden die Fahrer auch ähnlich gesehen haben. In dem Moment, glaube ich, war Lewis Hamilton einfach von dem Angriff an der Stelle überrascht. Hat dann gedacht, so ein bisschen eine Panikreaktion, den ich jetzt mal, hat dann gemacht, oh, ich mache jetzt mal lieber schnell Platz. Ja, gut. Ist dann halt so.
Ja. Und ja, Red Bull, trotz der Platzierung immer noch ein großes Thema, aber wir haben ja immer noch nicht über Yuki Tsunoda gesprochen, den dürfen wir ja nicht außen vor lassen, aber es gibt auch meiner Meinung nach nicht allzu viel über ihn zu sagen, ich will jetzt nicht wieder draufhauen oder so hier, der Bolide war wirklich nicht gut an dem Wochenende, trotzdem ist natürlich, sag ich mal, Platz 16 im Qualifying wenig. Im Rennen dann Platz 17 ist auch zu wenig. Ich sehe es jetzt nicht so, dass er da jetzt großen Mist gebaut hat.
Nee, auf gar keinen Fall. Nee, also man muss ja auch sagen, ne, wenn ein Max Verstappen im Qualifying Achter wird, dann, um mal zu schauen, in Q1, die Q1-Zeit von Max Verstappen war eine 1:15.736. Die von Yuki Tsunoda war eine 1:15.899. Also, da muss man auch ganz ehrlich sein.
Das ist ja wirklich eng beieinander,
Muss man so sagen. Also da muss man wirklich so ehrlich sein. Ich finde nicht, dass ein schlechtes Wochenende von Yuki war, wenn man es an Max misst. Und so muss man das aktuell messen, weil der Red Bull ist irgendwie echt schwierig einzuschätzen als Auto. Von daher mache ich da jetzt Yuki keinen Vorwurf. Weil, ich meine, wenn du ein bisschen mehr als ein Zehntel hinter Max Verstappen bist, da kann sich keiner beschweren. So, also da muss man auch realistisch bleiben.
Das ist es ja. Der Abstand in einem Qualifying, da wäre Red Bull heilfroh, wenn man sowas auf Dauer hätte. Das muss man eben sagen. Nur jetzt ist eben dem geschuldet, dass der Wagen einfach nicht mehr zur Spitze gehört oft und man dann eben dann auf solchen Positionen landet. Ne?
Ja.
Aber gut, von daher, Yuki will ich da auch nicht großartig zum Negativ-Thema machen. Ja, von daher gehen wir jetzt zum nächsten Team. Und hier muss ich mal gerade schauen im Klassement, wo wir da landen. Sauber hatten wir schon. Williams kommt jetzt. Und wir hatten in der kurzen Aufnahmepause eben ja auch schon ganz kurz gesprochen. Was war denn eigentlich mit Williams los? Alles sehr unauffällig. Kann mich auch kaum erinnern, dass die mal wirklich im Bild waren.
Ja, ne?
Und, ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt nicht, warum Albon letzter im Qualifying war. Dass die Zeit einfach so relativ schwach war. Ja. Verhältnismäßig seien es da noch 13. im Qualifying, was ja noch relativ okayes Ergebnis ist. Zumindest ist man da in der Nähe, dass man noch mal an den Punkterängen hätte schnuppern können. Im Rennen dann am Ende Sainz 14., Albon 15. Ja.
Ja, der Williams, sag ich
Albon
mal.
Albon letztes Mal noch hochgelobt.
Ja.
Auch mit einem Platin Award von mir, wo er das Rennen gegen zwei andere Kandidaten quasi gewonnen hat. Also von daher war das jetzt mal wieder ein Wochenende, wo bei Williams nicht viel ging. Aber ich glaube, die schauen dann auch eher auf andere Strecken, wo es dann auch ein bisschen mal auf Highspeed vielleicht ankommt.
Genau.
Na, Und von daher, ja, es kann nicht immer jede Strecke einem Team liegen.
Ja, genau, das ist halt, da werden die wahrscheinlich auch vorher mit gerechnet haben. Williams, der Williams regelt alles über Highspeed, wie du schon gesagt hast. Und das ist halt Ungarn eine schlechte Strecke für. Von daher, ich denke mal, da werden die ein bisschen mit gerechnet haben. Ist natürlich, trotzdem hofft man dann irgendwie, es passiert irgendwas und dann nimmt man doch überraschende Punkte mit oder so. War jetzt hier nicht der Fall, aber ja, ich glaube, viel mehr gibt es dazu Williams auch gar nicht zu sagen. Albon fährt bis jetzt eine sehr gute Saison. Aber Carlos ist es irgendwie nicht ganz so, wie man sich's erhofft hätte, ne? Auch, glaube ich, nicht so, wie er sich's erhofft hat. Ja, aber ich denke mal, overall als Team stehen die, glaube ich, besser da, als sie gedacht hätten. Sie sind nach den Top 4 Teams das Beste. Aktuell Platz 5. Deswegen, ja. Kann sich sehen lassen. Ja, und bin ich auch mal gespannt, wie es da in der zweiten Saisonhälfte weitergeht. Da haben wir ja noch die eine oder andere Strecke, die den Williams liegen sollte, denke ich mal.
Das stimmt. So, gehen wir weiter im Klassement und haben noch kurz über Haas zu sprechen, wo es meiner Meinung nach jetzt allerdings auch nicht ganz so viele Punkte gibt. Zunächst muss ich aber sagen, Platz 11 im Qualifying von Oli Berman,
ja,
ist ein durchaus ordentliches Ergebnis. Ocon da nur 18. Für ihn dann doch kleine Enttäuschung, wenn ihn dann auch der Teamkollege ja doch ab und an mal schlägt, auch im Qualifying. Ja, und im Rennen dann Ocon auf 16, Oli Berman musste aufgeben. Ja, also, ich habe jetzt auch nicht viel erwartet von Haas, muss ich ehrlich gesagt sagen. Von daher hat mich Berman ein bisschen überrascht, sogar im Qualifying positiv.
Ja.
Ne, und ja, das Ergebnis ist dann halt auch wirklich dem Wagen zuzuschreiben. Da ist dann halt auch nicht mehr drin. Wenn dann auch außer Berman eben keiner ausscheidet, ist dann eben auch schwierig, was zu holen. Muss man ganz klar so sagen. Ne, von daher.
Ja.
War das nicht die Haas-Strecke unbedingt?
Nee, war's wirklich nicht. Ich meine, gut, mit Platz 11 im Qualifying, vielleicht hatte man sich da noch Hoffnung gemacht nach dem Samstag, aber ja, war dann am Ende nichts. Ne? Berman, der konnte auch selbst nichts dafür, dass er jetzt dann hier aufgeben musste. Von daher, ja.
Ach so, Oli Berman, Rookie, ne?
Ja, stimmt, ja,
so,
ja.
So ein Thema, wie ich finde, ja, immer mal so ein bisschen unter dem Radar, weil eben Haas auch so ein Team ist, was nicht ganz so meistens zumindest vorne mitfährt. Dennoch finde ich eigentlich, dass er sich ganz gut eingebracht hat, diese Saison in die Formel 1 und auch teilweise auch mal Überraschungsergebnisse erzielen konnte. Ich weiß nicht gar nicht, wie es in der Fahrerwertung aussieht bei den beiden.
Ja,
vielleicht hast du das gerade vorliegen.
Ja, also erstmal würde ich dir zustimmen und bin dann doch überrascht, wie es aussieht, denn Esteban Ocon ist bei den Fahrern 10. mit 27 Punkten und Oli Berman ist 19. mit 8. Das hätte ich jetzt vom Gefühl her gar nicht so gehabt irgendwie.
Das ist jetzt für mich auch eine negative Überraschung.
Das fühlt sich nicht so an, finde ich.
Gut, Ocon hatte immer mal so ein paar höhere Positionen, glaube ich, erreicht, ne? Auch im Sprint, meine ich. Aber doch, ja, ordentlich Punkte geholt. Und ja, Berman fällt im Vergleich da doch ganz schön ab.
Ja.
Gefühlt ist es aber gar nicht so, ne?
Nee, also es fühlt sich eigentlich nicht so an. Ocon hat halt in China 10 Punkte geholt. Ich habe jetzt gerade mal geschaut. Was natürlich dann, wenn du insgesamt 27 auf die Saison hast, das ist natürlich 10 Punkte. Ja, genau. Deswegen in Monaco nochmal 6 Punkte mit einem 7. Platz. Ja, gut. Und sonst sind das dann halt immer mal so hier 4 Punkte in Bahrain, 2 Punkte in Kanada, 1 Punkt in Österreich, 4 Punkte in Belgien. Ja, aber irgendwie, also mich hat das echt überrascht, dass Berman doch so weit von Ocon weg ist, punktemäßig. Ja, aber Berman war auch sehr unlucky, weil er hat jetzt, er hatte ja von Kanada bis Belgien 4 11. Plätze in Folge.
Stimmt.
Das war ja auch so ein Ding.
Was auch eine gewisse Konstanz ist, dass man immer auf so guten, relativ guten Positionen für das Team fährt. Ne?
Ja.
Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, ne, warum er einem dann doch stärker im Gedächtnis ist.
Ich glaube auch, ne, weil er halt immer ganz knapp hinter den Punkten da war. Deswegen, ich meine, Belgien hat er im Sprint ja immerhin 2 Punkte mitgenommen. Aber ja, das ist dann halt irgendwie, ja, deswegen ist er uns, glaube ich, so gut im Kopf, da er jetzt halt viermal hintereinander vor Ungarn Elfter war auch, natürlich am Ende dadurch viermal null Punkte ja. bekommen hat. Aber ich glaube auch, also am Ende muss man ja auch schauen, Punkte sind die eine Sache, aber du wirst ja am Ende vom Team auch nach deiner Leistung, die du wirklich erbracht hast, beurteilt. Das Team hat nochmal viel mehr Daten. Am Ende in der WM-Wertung ist es egal, ob du Elfter oder Zwanzigster bist, aber deinem Team ja nicht. Weil wenn du jedes Mal 20. bist, dann hast du effektiv so gut wie gar keine Chance auf Punkte. Wenn du jedes Mal 11. bist, da brauchen nur einmal zwei Leute ausscheiden, schon bist du 9. so nach dem Motto. Deswegen glaube ich, stimme ich dir zu, der hat sich ganz gut in die Formel 1 eingebracht. Und denke ich mal, wird bestimmt hier und da auch noch Punkte holen in der zweiten Saisonhälfte.
Denke ich auch. Und ja, kommen wir jetzt noch zum letzten Team für heute. Da ist es so, dass ich denke, das ist das, was man hier hervorheben kann. Colapinto schlägt Pierre Gasly im Qualifying, Platz 14 zu 17 und auch im Rennen Platz 18 zu 19. Ja. Gasly noch auch mit einer 10-Sekunden-Strafe bei einer Kollision mit Carlos Sainz. Und ja, Alpine bisher, immer mal habe ich das Gefühl, dass auch ein Gasly mehr rausgeholt hat, eigentlich als aus dem Auto rauszuholen möglich ist. Nächste Saison werden die Karten ja auch komplett neu gemischt. Ich meine, Mercedes ist ja dann auch schon Motorenlieferant.
Ja.
Und dann, das könnte ja wirklich für Alpine so ein Turnaround sein, wenn man da noch den Rest vom Auto gut entwickelt. Wer weiß, wo man dann steht, ne? Und ja, Colapinto, auch so ein Rookie, den man sehen muss, war ja dann der Nachfolger vom anderen Rookie, Jack Doohan. Und ja, erst hatte er so diesen 5-Rennen-Vertrag, dann wurden es doch mehr. Zu Colapinto gibt's auch noch was Aktuelles vom Pirelli-Reifentest, wo du auch noch News hast, wie er da abgeschnitten hat. Und ja, also Colapinto, muss ich ehrlich sagen, hat sich meiner Meinung nach nicht empfohlen und war meiner Meinung nach jetzt auch nicht stärker als Jack Doohan und hat leider auch für viel Kosten gesorgt.
Ja, das ist, also stimme ich erstmal allem zu soweit und ist auch eine gute Überleitung, denn es gab dann in Ungarn noch nach dem Rennwochenende noch den Pirelli-Reifentest und ja, an sich sage ich jetzt mal für uns jetzt als Zuschauer, ist das nicht interessant wirklich? Pirelli testet dann einfach die Reifen für die nächste Saison, sammelt sehr viel interne Daten. Aber ich habe da ein Bild gesehen, dass Franco Colapinto wohl den Alpine gut zerlegt hat da. Also wirklich wohl heftig eingeschlagen ist. Das Auto sah ziemlich demoliert aus. Können wir vielleicht auch in die Instagram-Story mal nehmen, das Bild.
Ja.
Also war mehr als nur ein kleiner Crash. Und ja, das bestätigt so ein bisschen das Bild, was man von ihm hat, finde ich. Dass er doch dazu neigt, doch hier oder da mal größere Sachschäden zu verursachen.
Ja. Und in gewissen Situationen, vielleicht auch bei einem Reifentest, wo man nicht unbedingt das größte Risiko gehen sollte, dass er das dann doch öfters macht, einfach zu viel will in gewissen Situationen und dann einfach die Kontrolle verliert. Und ja, also er hat wirklich viel Schaden, auch damals finde ich schon bei Williams für gesorgt.
Ja.
Wo man ja ihn auch, wo man einen Sergeant mit ihm ersetzt hat, um eben das zu umgehen. Ja, also, ich bin ja so ein bisschen der Meinung, ich würde sogar Jack Doohan nochmal eine Chance geben, weil ein Colapinto sich nicht empfehlen konnte. Aktuell sieht's aber so ein bisschen so aus, als gäb's jetzt keine Veränderung bei Alpine. Ja, aber wirklich gelungen fand ich jetzt seine Zeit nicht.
Nee, also
ich würde ihn auch als schwächsten Rookie hinter Jack Doohan noch einstufen.
Ja.
Auch was so ein bisschen mit seinen Vorschusslorbeeren zu tun hatte.
Ja, genau, also würde ich mich sogar anschließen, gerade weil Colapinto jetzt auch einfach schon mehr Zeit hatte als Jack Doohan und quasi plus minus das Gleiche abliefert, finde ich. Er hatte letzte Saison schon Zeiterfahrung zu sammeln, er hat jetzt sogar allein auf diese Saison schon mehr Zeit im Cockpit gehabt und ja, es liefert die gleichen Ergebnisse wie Jack Doohan, mehr oder weniger. von daher würde ich dann seine Leistung als schwächer einschätzen, dementsprechend. Weil ja irgendwann müssen ja Fortschritte mal kommen jetzt. Und also auch über jeden anderen Rookie haben wir mehr oder weniger positiv geredet, ne? Also ich glaube, alle anderen Rookies sind auch eher positiv einzuschätzen. Manche mehr, manche weniger. Gerade mit den Höhen und Tiefen aktuell auch bei manchen. Aber ja, bei Colapinto hat man bisher wenig Positives leider. Bei Jack Doohan hatte man jetzt auch nicht krass viel Positives. Muss man ja auch fairerweise sagen. Das haben wir ja
ein bisschen mal analysiert. Ja. Da waren die Abstände zu Gasly ganz okay. Ne? Jetzt auch nicht unbedingt den Erwartungen entsprechend.
Ja.
Ne? Der auch ein bisschen dann Welpenschutz natürlich hatte in unserer Bewertung, muss man auch dazu sagen. Ja, aber Colapinto sehe ich jetzt auch wirklich keine Steigerung.
Ja, das zweite Alpine-Cockpit, ist auch nicht so der Hammer aktuell.
Mick oder Jack?
Ja, also ich meine, da müssen wir jetzt natürlich wieder ein bisschen den deutschen Traum, nenne ich es jetzt zwar einfach irgendwie. Ich würde jetzt schon gern Mick für den Rest der Saison in dem Cockpit sehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich befürchte ja, gerade auch, weil Colapinto ja auch sehr viel Sponsoren-Backing hat.
Das ist halt auch ein Argument bei ihm.
Ja, deswegen, ja, ich schätze, dass er die Saison fertig fahren wird. Ja, aber bei Alpine weiß man nie. Wenn
er uns dann eines Besseren belehrt.
Ja, klar, ne, ist ja.
Dann war es ja auch richtig von Alpine, ne? Aber gerade aufgrund der vielen Unfälle, jetzt auch beim Reifentest.
Ja.
Sehe ich das noch relativ kritisch.
Ja.
Naja.
Zum Glück nicht unsere Entscheidung.
Genau. Ja, Pierre Gasly haben wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen. Ich glaube, da gibt's gar nicht so viel zu sagen für das Rennen. Und deswegen würde ich sagen, mit der Analyse sind wir durch und gehen jetzt rein in unsere Awards.
Mhm.
Und die Ankündigung für Zandvoort machen wir danach direkt. Hätte ich gesagt, da brauchen wir kein neues Kapitel für. Awards, Platin Award. Und also ich weiß es schon, wem ich den Award geben wird. Und ich hätte auf jeden Fall gesagt, ich nehme wieder wen anders als du, aber ich möchte ihm unbedingt den verleihen, weil er letzte Woche von Albon ausgestochen wurde in der Entscheidungsfindung. Und ich finde, diese Woche hat er ihn unbedingt verdient, nämlich Gabriel Bortoleto.
Ja, gute Entscheidung, auf jeden Fall. Ja, sehe ich. Wie wir schon gesagt haben, ne, der absolute Aufwärtstrend. Ich glaube, der ist einer von den Leuten, der mit dem besten Gefühl in die Sommerpause geht.
Mhm.
Ja. Ich mach's auch kurz. Ich will schön zur Sommerpause Lando noch einen Award geben. Ich finde, er hat ihn auch verdient.
Ja.
Kann
ich verstehen.
Ja. Und doch. Für mich ist es Lando. Er hat dann doch die Strategie quasi zum Laufen gebracht durch sein Reifenmanagement in erster Linie wahrscheinlich. Und er kriegt schön zur Sommerpause von mir, kriegt Lando noch einen Award. Bin ich auch glücklich.
Kann ich so akzeptieren. Und jetzt geht's rein in die Fluppe des Rennwochenendes, wo ich tatsächlich einen Moment überlegen müsste. Deswegen lasse ich dir mal ganz kurz den Vorzug. Vielleicht kriege ich da so eine kleine Tendenz rein oder kann etwas ausschließen.
Ja, ich habe mich da auch schon festgelegt. Weil jetzt kommt die Sommerpause. Und wenn man mal schaut, was am Anfang quasi die Ambition war und wo man jetzt dasteht, will ich ihn gern Red Bull geben.
Spannend, ja.
Weil ich glaube, das Rennen hat noch mehr verdeutlicht als jedes andere Rennen in der ersten Hälfte, dass das Auto wirklich nix ist aktuell. Also ich meine, Max Verstappen auf 9, Yuki Tsunoda weit weg von den Punkten und Championship-Hoffnungen in der Fahrer-Championship sind quasi dahin. Und ansonsten die Fahrer, die Teamwertung, also das wird der vierte Platz werden. Also ich glaube, da geht auch nach weiter oben wird auch nichts mehr gehen.
Befürchte ich auch.
Ja, und Ja, wenn der Rest der Saison ähnlich läuft wie Ungarn, puh, dann weiß ich nicht, ob Max Verstappen sich vielleicht nochmal aus dem Vertrag rauskaufen will oder ob er die letzten Rennen dann im Racing Bull fahren möchte oder so.
Oder nochmal so eine Saison nur iRacing
fahren. Ja, genau. Weiß ich nicht, ob er dann irgendwann in irgendein iRacing-Event, einem Formel-1-Event vorzieht an einem Wochenende. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, Ungarn war jetzt schon, das lag dem Red Bull auch einfach nicht. Aber kann man nur hoffen, dass es irgendwie besser wird in der zweiten Saisonhälfte, aber WM-Kämpfe können die, glaube ich, abhaken.
Meine Fluppe des Rennwochenendes, ich habe jetzt doch ein bisschen überlegt, den Teamgedanken fand ich spannend, habe dann bei Williams überlegt, aber denke mir auch so ein bisschen, naja gut, dass die Strecke Williams nicht unbedingt lag, war ein bisschen vielleicht vorauszusehen. Ich tue mir ein bisschen schwer damit, aber allein auch wegen der Pole seines Teamkollegen und der generellen Enttäuschung am Wochenende ist es bei mir Lewis Hamilton.
Ja, auch für das Wochenende zumindest verständlich, ja.
Deswegen, es tut mir ein bisschen leid, ehrlich gesagt, aber ansonsten auch so ein Team, ja, wie Haas, weiß ich nicht, ob ich da jetzt dafür einen Negativ-Award geben müsste, weißt du, und von daher, ja, ist es für mich dann Lewis Hamilton, man muss ja auch immer ein bisschen gucken, was sind die Erwartungen, wie war der Teamkollege, und von daher ist es für mich Lewis.
Ja.
Ja. Jetzt sind wir durch mit den Awards und wir haben es ja angekündigt, wir haben noch etwas für euch, denn jetzt ist ja die Sommerpause. Es geht weiter am letzten Augustwochenende in Zandvoort. Und wenn ich sage in Zandvoort, dann meine ich das auch so. Denn wir beide werden vor Ort sein. Und ich gehe auch mal von aus, rund um das Rennwochenende werden wir euch da auch auf Instagram mit einigen News, mit einigen Bildern, was auch immer, versorgen.
Ja.
Und ja, der Zug dorthin ist gebucht nach Amsterdam. Zumindest geht da nichts mehr schief. Und ja, ich freue mich drauf. Für mich ist es ja der erste Formel 1 Live-Besuch seit Ungarn 2023. Da warst du ja auch damals dabei. Jo. Du warst ja danach nochmal da.
Ja, aber und auch aber 23. So also ich hatte letzte Saison auch.
Stimmt, letzte Saison keiner von
uns. Ja, genau. Also ich war dann noch in Monza, aber letzte Saison kein Formel 1 Rennen. Deswegen, es wird mal wieder Zeit, ne? Ja.
Und deswegen, ja, wird das dann auch wieder eine Folge, wo es ein bisschen dann auch um das Live-Erlebnis geht zum nächsten Grand Prix, denke ich. Das haben wir ja bisher gemacht. Wir haben das zu Ungarn gemacht, wir haben das zu Monza gemacht, zu Baku auch schon gemacht. Könnt ihr alles noch nachhören. Ist sehr, sehr spannend. Und damals auch eine Folge zu Spielberg, wo wir 2021 waren. Das war noch so eine Art Sonderfolge, wie es überhaupt live dabei zu sein bei der Formel 1. Und könnt ihr uns auch immer wieder gerne mal eure Erlebnisse schildern. Das würden wir auch mal sehr gerne in eine Folge mit reinbringen. Oder ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wie es am besten an Tickets zu kommen und Organisation und alles, sind wir auch immer gerne für euch da. Und ja, wie ist denn so deine Vorfreude?
Groß tatsächlich, weil das ist auch ganz unabhängig davon, wer in der Formel 1 gerade vorne mitfährt oder wo man ist oder so. Formel 1 live zu sehen, ist einfach immer ein geiles Erlebnis. Und ich glaube, so dieses Ganze drumherum, Zandvoort, man ist am Meer quasi ziemlich direkt. Oh, ja, ne? Dann, ich finde Niederländer einfach, weiß ich nicht, verbreiten immer gute Stimmung, gerade auch bei der Formel 1. Man sieht das ja im Fernsehen sogar immer, die ganzen in orange gekleideten Max Verstappen-Fans, da ist einfach immer gute Stimmung, immer ein Heineken in der Hand. Ja, da freue ich mich einfach drauf, dass wir mittendrin sind. Wir haben auch wieder Tribünenplätze mal wieder, ne? Also ja. Diesmal müssen wir uns da nicht noch irgendwie um die Plätze schauen, sondern können einfach auch ein bisschen entspannter so alles drumherum mitnehmen, weil wir einen sicheren Platz auf einer Tribüne haben zu jeder Session. Und wird das ein oder andere Pilzchen verdrückt werden, glaube ich, zusammen mit Niederländern rund um uns rum.
Denke ich auch.
Ja, ich sehe schon deine Vorfreude.
Einige von diesen berühmten Waffeln,
die ja, Stroop Waffles
werden auch verdrückt werden.
Oh ja, also Stroop Waffles werde ich mir auf jeden Fall reinziehen.
Oh ja.
Ja. Und das wird schon
ich
geil.
Ich bin mal gespannt. Also meine Outfits sind ja aktuell sehr McLaren-lastig. Gut, farblich komme ich da mit Orange.
Passt genau rein.
Von daher muss ich das dann ein bisschen unauffällig machen. Nee, aber wird kein Problem. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Stimmung ist, weil gerade mit Holland, der Verstappen-Mania dort, glaube ich, werden wir stimmungstechnisch was erleben, wo ich eine sehr, sehr große Vorfreude drauf habe.
Ja.
Und ja, von daher wird sehr, sehr spannend. Wir versorgen euch mit möglichst vielen Dingen auf Social Media, auf Instagram. Und in diesem Sinne, eine Frage habe ich doch noch an dich.
Oha, was kommt jetzt?
Hast du denn mal das neue F1 25 geschmückt?
Tatsächlich kam ich da noch nicht zu. Es ist wirklich furchtbar aktuell. Habe aktuell echt wenig Zeit, deswegen.
Ist es noch in Folie verpackt oder?
Ja, tatsächlich.
Ist das Wahnsinn.
Ja, bei mir steht mit Umzug und so aktuell ein bisschen zu viel an. Ich muss auch zugeben, mein Racing-Seat ist abgebaut aktuell. Deswegen, und da jetzt mit Controller anfangen, das zu spielen, wo man die letzten Jahre im Racing-Seat saß,
da hast du recht.
Ja, das funktioniert nicht. Von daher wird sich's bei mir tatsächlich noch ein bisschen länger verzögern. Ich hatte ja versprochen, eine Review zu geben, die kommt noch, vielleicht erst gegen Ende der Saison.
Vielleicht habe ich ja dann ein Spiel schon.
Ja, genau. Ja,
ich habe es nämlich noch, habe auch überhaupt noch keine, ich will nicht sagen, keine Lust verspürt, aber steht einfach aktuell auch zu viel anderes an. Und von daher muss man dann auch wirklich die Zeit dafür finden. Ne? Also ja. Aber ich bin sehr gespannt, wenn es dann mal soweit ist.
Ja.
Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten, bis zur nächsten Info live aus Zandvoort werden wir dann sehen. Und ansonsten für die, die nicht auf Insta dabei sind, bis zur nächsten Folge. Euer Manu.
Und euer Marc.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.